Jazz kann nur funktionieren, wenn Leute sich tief zuhören und dem anderen das Beste wünschen. Sonst kann die Musik nichts werden. Das ist eine Musik, die auf Dialog basiert und auch darauf, das Fremde zu schätzen und zu feiern. Und auch das Unbekannte. Das ist unsere Musik. Und das halte ich schon für eine wichtige Metapher auch in unserer Zeit. Und insofern, um den Jazz mache ich mir keine Sorgen, weil quasi dieses Prinzip ist Teil unserer Kultur, notwendiger Teil.
So, es rennt. Wie ist das
Sehr gut.
für dich in solchen Räumen?
Du, im Prinzip, ja, ungewohnt, aber ich finde es schon schön. Also ich finde schon diese Höhe der Räume und so, finde ich schon toll. So ein Wiener Phänomen, gell? Wir sind das alle gewohnt, die hohen Räume. Also nicht so
Ja.
hoch, aber Leute, die zum Beispiel aus der Schweiz oder so zu Besuch kommen, sind immer ganz fertig, über diese Architektur hier. So viele
Also ein
Häuser
Ballsaal
ausfallen.
eigentlich, oder?
Das ist schon saalmäßig. Also in dem Bett weiß ich nicht, ob ich da so gut schlafen werde.
Der Raum ist fast zu groß, um
Ja,
dazu zu schlafen.
stimmt.
Ein Ballsaal. Und irgendwie, ja, größer als meine Wohnung wahrscheinlich.
Ja.
Das Zimmer.
Genau.
Du, da liegt eh dein neues Album.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, weißt du noch, wie viel dir das ist, das du rausbringst?
Das weiß ich nicht genau, aber ich glaube, es ist so gegen insgesamt über 30, glaube ich.
Wahnsinn. Bist du dann noch irgendwie nervös oder löst das noch irgendwas in dir aus, wenn das dann so fertig vor dir liegt?
Absolut, großes Glücksgefühl, wenn es dann ankommt und man es zum ersten Mal auspackt und sieht und ja. Und dann zum ersten Mal einlegt und ja, absolut jedes Mal wieder aufregend und beglückend eigentlich. Also sagen wir so, die absolute Spannung, die früher geherrscht hat, was die Rezeption betrifft, die hat sich schon ein bisschen geändert. Da hofft man natürlich, dass das so gut wie möglich ankommt, beziehungsweise seine Hörer findet und seine Besprechungen etc. Aber den Prozess hat man dann schon so oft durchlaufen, dass das jetzt weniger nervös macht. Aber man hofft immer das Beste natürlich. Und es ist ja auch der Moment, wo man selbst sich von dem Aufgenommenen und von dem Work verabschiedet, weil jetzt ist es sozusagen draußen und jetzt wird sein eigenes Leben bestreiten. Bis jetzt war es so in meinem Umkreis und in meinem Universum und jetzt wird es geteilt. Also das ist schon ein Prozess, den ich spannend und schön finde.
Hat sich das über die Jahre dann irgendwie auch verändert, quasi dieses Loslassen von der Musik? Ist das leichter geworden oder fällt dir das vielleicht auch mittlerweile schwerer? Zu sagen, okay, das ist fertig und so wie es jetzt ist, ist es mal gut und das kann raus in die Welt?
Ja, ich glaube, das ist leichter geworden, weil es gibt ja diese lange Zeit, wo man sich damit beschäftigt, dann hört man es sehr oft, auch im Sinne der Auswahl der Stücke, der Takes, des Mixes und verschiedene Reihenfolgen etc. Und man hat es dann so genau kennengelernt, dann ist dieser Abschied eigentlich fast willkommen. Dass es jetzt auch Räume frei macht, die für andere neue Musik und für andere neue Aufnahmen etc.
Musst du es quasi für dich auch erstmal abschließen, um dann wieder neue Projekte, neue Stücke anzugehen, freier anzugehen, oder passiert das schon auch dann parallel?
Es passiert schon auch parallel, weil die Zeiträume, in denen die Zeiträume, in denen die Prozesse stattfinden, sind zum Teil lang. Also vom ersten Konzipieren dieses Programms bis zu den Proben in Tokio und den Aufnahmen in Tokio und dann dem Mischen und bis es jetzt rauskommt, ist sehr viel Zeit vergangen. Mhm. Natürlich in dieser Zeit ist schon viel anderes auch entstanden und die Samen von neuen Projekten oder auch ganze neue Projekte sind schon passiert. Und das ist sozusagen wie ein ständiges, das Kontinuum des täglichen Arbeitens, was viel mit dem Üben zu tun hat. Und aus dem Üben kommt dann oft so ein Finden von Sachen oder ein Impuls zum Schreiben und zum Komponieren. Das ist so der tägliche Raum, in dem prinzipiell neue Sachen entstehen können, und der ist unverändert seit Jahrzehnten.
Und das ist wirklich täglich?
Das ist wirklich täglich, ja. Also auch zum Beispiel bei gewissen Urlaubsreisen habe ich ein Minimum an Üben, das ist wirklich ganz wenig, das sind nur 40 Minuten, aber die mache ich trotzdem, das ist einfach technische Übungen, so Grundtraining. Mhm. Das mache ich aus dem Grund, weil wenn ich es nicht mache, muss ich dann so lang arbeiten, dass ich wieder zum alten Stand komme. Und aber abgesehen von diesem Grundtraining ist es auch einfach der Raum, wo ich mich selbst ausdrücke oder auch Dinge finde, eben auch neue Dinge finde, vielleicht neue Stücke oder neue Arten von Klang, die ich vielleicht anstrebe oder so. Mhm. Und das ist prinzipiell ein tägliches Ritual, das ich sehr mag.
Das ist, und brauchst anscheinend auch.
Also. Ja, ich glaube, ich würde das sogar machen, auch wenn ich sozusagen mich von der Bühne verabschieden würde. Mhm. Ich glaube, ich würde das für mich beibehalten, weil für mich ist es eine Zeit, die ich sehr mag, und Gott sei Dank mag ich das Üben. Gott sei Dank, weil wenn man das nicht mag, ist es schwierig, Musiker zu sein. Stell mir das so vor wie bei einem Athleten, der muss halt sein Training absolvieren und hoffentlich macht es ihm Spaß.
Und diese 40 Minuten, was so dieses Minimum ist, was du, das ist so wirklich dann so abgesteckte 40 Minuten mit gewissen Wiederholungen, die du dann durchführst?
Immer oder dieselben Etüden. Dieselben Etüden, die ich schon mit 17 gespielt habe. Ich spüre immer noch.
Und das wird nicht fad?
Ja, ich meine, es ist jetzt nicht jedes Mal wahnsinnig aufregend, wenn man die gleiche Etüde wieder spielt, aber es ist so eine Art von so das Wiederkalibrieren der Feinmotorik und des Sounds, und so wie wenn man einfach ins Pool steigt und seine 20 Längen macht. Mhm.
Ist das egal, ob du das in der Früh machst, zum Mittag, am Abend, in der Nacht? Macht das einen Unterschied?
Ideal ist es in der Früh, weil da die Chance besteht, dass sozusagen der noch unbetretene Tag, dass man noch vielleicht der musikalischen Möglichkeiten ein bisschen unschuldiger begegnet oder unvoreingenommener.
Kann dann eher was Neues entstehen.
Kann eher was Neues entstehen, und man hat eher weniger Beurteilungsmodus im Kopf, der oft dem Prozess schädlich ist. Mhm.
Ist das dann so, löst das dann auch ein bisschen sowas aus, wie okay, wie gut quasi diese Übungseinheit war, so wird dann auch mein Tag, also wirkt sich das dann in weiterer Folge aus?
Also man könnte sagen, nicht unbedingt, wie gut ich geklungen habe, sondern wie tief ich da reingegangen bin, wie konzentriert ich da drinnen war. Das hat einen großen Einfluss auf den Rest vom Tag. Mhm. Weil einfach der Akt der Konzentration ist schon mal heilsam, und wenn man aus dem wieder auftaucht, erledigt man vielleicht andere Dinge des Tages auf eine andere Art oder gelassener oder vielleicht, ja, Ich kann dann zum Beispiel sehr gut eine Absage formulieren, sehr freundlich und klar, wo ich vielleicht sonst ein paar Tage herum eier mit Entschuldigungen. Also nicht, dass ich dauernd absage, aber es ist so eine Metapher für Klarheit und liebevolle Klarheit, das mögen die anderen Menschen auch. Und man ist halt dann eher, sagen wir, authentisch.
Mhm. Geht das dann auch, wenn zum Beispiel, musst du da komplett für dich sein? Oder weil du gemeint hast, okay, auf Reisen oder im Urlaub geht das ein bisschen schwerer. Was ist denn, wenn da andere Menschen dabei sind?
Meine kleine Familie ist es schon gewohnt. Und die haben diese Etüden auch schon tausende Male gehört. Und vor denen, ja, es ist prinzipiell so, dass es das Üben schon beeinflusst, ob jemand zuhört oder nicht. Und das beste Üben ist eindeutig eins, wo man sicher ist, dass keiner zuhört. Mhm. Denn sobald jemand zuhört, kommt man unweigerlich in eine Art von Vorspiel- oder Performance-Mode.
Ist dann auch die kleine Familie, unter Anführungszeichen, wird dann schnell zum Publikum.
Ja, wobei die sind jetzt schon so vertraut, da, wo das vielleicht nur am wenigsten stattfindet, aber prinzipiell das Üben, so wie ich das betreibe, das ist ja prinzipiell nicht etwas, was wahnsinnig schön anzuhören ist, weil ich übe dann wirklich eine langweilige Arpeggio-Etüde immer wieder und genau den Takt, der immer nicht hundertprozentig funktioniert, der wird halt dann 20 Mal vorkommen und das ist wirklich kein besonders großes Hörvergnügen. Und es ist aber ganz eine gute Schule zu üben mit dem Bewusstsein, dass wer anderer zuhört und trotzdem dabei zu bleiben, was man eigentlich üben will. Mhm. Weil ich finde, für mich ist es ja so, dass das Üben und das Spielen sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Bereiche, die ich auch wirklich bewusst trennen will. Das Spielen ist so wie Holy Ground, das will ich nicht, Sacred Ground, nicht Holy. Mhm. Das will ich nicht durch irgendwelche Analysen oder Beurteilungsgedanken verschmutzen. Das ist so. Das Spielen ist das Spielen im Sinne von, wie ein Kind spielt. Das Üben ist die Gegenwelt und was aus dem einen Bereich in den anderen fließt, wird sich weisen. Aber
also das Spielen jetzt zum Beispiel in dem Fall als Trio.
Ja, das ist wirklich in dem Moment, du hast alle deine Vorbereitungen gemacht und jetzt bist du im Moment und jetzt zählt nur der Moment und jetzt wird nur dem Klang nachgegangen und der Konversation und nicht hervorgeholt, was man geübt hat. Also zumindest nicht bewusst.
Das kann mit Publikum quasi stattfinden, aber auch ohne.
Genau. Wobei das Publikum in dem Fall oft einen großen Einfluss haben kann, manchmal einen sehr guten Einfluss. Und der Akt, vor Publikum zu spielen, ist natürlich auch ein Austausch von uns zum Publikum. Und das hat jetzt weniger damit zu tun, wie die reagieren, ob die viel oder wenig klatschen, sondern es verändert einfach die Musik, je nachdem, wer zuhört. Mhm. Und manchmal hat man Konzerte, wo bestimmte Leute zuhören, die einem vielleicht besonders wichtig sind, Musiker, die man sehr schätzt oder vielleicht sogar Helden, die man sein Leben lang gehört hat. Und das beeinflusst eindeutig die Musik, wie zugehört wird, welche Ohren da drin sitzen und wie tief die in die Musik eintauchen.
Merkst du das sofort, wenn du jetzt oder als Trio beginnst, wie so die Stimmung im Publikum ist oder wie auch der Konzertsaal, die Location quasi auf die Musik wirkt?
Also vom Klang her merkt man sofort, weil jeder Saal und jeder Raum anders klingt und dementsprechend in eine andere Art von Musik verführt und eine andere Art von Lautstärke vielleicht erlaubt. Mhm. Oder oder Tempi. Manche Tempi funktionieren in gewissen Konzertsälen nicht, weil das zu hallig ist. Dann muss man langsame Tempi wählen etc. Aber was das Publikum betrifft, versuche ich beim Spielen, also einfach mich auf meinen Vortrag und auf dieses Spiel auf der Bühne zu konzentrieren und nicht zu beurteilen, wie das ankommt, weil da irrt man sich aus der Sicht der Bühne ständig. Mhm. Es gibt Konzerte, wo man von der Bühne geht und sich denkt, um Gottes Willen, das hat niemandem gefallen. Und dann kommen Leute vielleicht nachher zum Plattentisch und berichten von einem innigen Hörerlebnis und so weiter und umgekehrt. Also das beurteilt man oft als Musiker falsch und es ist besser, man konzentriert sich einfach auf das Geschehen, dass man selber mit den Mitmusikern da hoffentlich feiern kann und wie es dann ankommt, ja, we hope for the best, aber soll man nicht zu viel dran denken beim Spielen.
Du hast früher in so einem Halbsatz gesagt, ja, du würdest auch, wenn du dich von der Bühne verabschieden würdest, würdest du noch immer täglich üben wollen? Also das kannst du dir gar nicht wegdenken. Gab es das schon einmal, dass das irgendwie schon da war, okay, oder du darüber nachgedacht hast, dich zu verabschieden von der Bühne?
Ja, der Gedanke daran kommt schon immer wieder mal. Auch natürlich dem geschuldet, dass das Motorische des Körpers und der Hände ja Gott sei Dank gut funktionieren, aber man kann ja nicht annehmen, dass das für immer so der Fall sein wird. Also man muss schon sich auch überlegen, dass das nicht einmal nicht möglich sein wird. Bis jetzt macht mir das noch großen Spaß, Konzerte zu spielen und ich habe erst in den letzten Jahren das große Geschenk erfahren, meine Nervosität abzuschütteln, die jahrzehntelang mich gequält hat vor Konzerten. Nicht auf der Bühne, sondern vorher, aber zum Teil den ganzen Tag. Mhm. Und es ist erst seit ungefähr 2 Jahren verschwunden, Gott sei Dank. Und jetzt genieße ich das Auftreten noch mehr, wesentlich mehr.
War das, dass lange Zeit gar keine Konzerte möglich waren und du dann vielleicht froh warst, dass es überhaupt wieder geht?
Nein, das war noch nach der Covid-Pause. Das war einfach anlässlich eines großen Konzerts, wo ich ziemlich schweres Solo-Programm gespürt habe vor viel Publikum. Und einfach an dem Tag nicht nervös war, zum Mittag nicht nervös war, vor dem Konzert nicht nervös war und dachte, ist das jetzt gut oder schlecht, das bin ich gar nicht gewohnt. Und dann war das ein Konzert, wo ich mich sehr gut ausgedrückt habe und das gut funktioniert hat und dann hat irgendwie mein System begriffen, dass ich das nicht mehr brauche und seitdem bin ich nicht mehr nervös. Das ist herrlich.
Gab es da vielleicht auch so im Hinterkopf die Angst, dass es da vielleicht ein bisschen auch wurscht worden ist?
Kurz mal ein großes Bedenken. Ja, so ganz so toll ist das vielleicht auch nicht, aber nein, es ist einfach nur herrlich. Ich bin nach wie vor gespannt auf die Musik etc., aber ich bin nicht mehr, dieses Panische ist weg. Und früher war das ja zum Teil bei mir ganz, ganz heftig. Und bin ich froh, das hinter mir gelassen zu haben, ja.
Aber die Bühne, die war schon eigentlich immer so ein Safe Space quasi, wie man ja auch sagt, da wo da nichts passieren kann vielleicht, wenn du am Spielen bist.
Das ist ein sehr schönes Bild. Und das ist wirklich der Fall, weil sozusagen mit den ersten Tönen oder mit den ersten Klängen habe ich diese, auch in früheren Jahren, wo ich vorher so nervös war, diese Nervosität immer abgelegt, weil ich dann einfach in dieses Spiel gegangen bin und keine Aufmerksamkeit hatte für solche Ideen wie nervös sein, sondern da war ich einfach in der Musik drinnen, nicht immer gleich intensiv, manchmal muss man sich da auch wieder ein bisschen reinarbeiten oder so während dem Spielen, aber insofern ist es für mich schon ein Safe Space im Sinne von großartig, ich kann mich da ausdrücken und meine Geschichte erzählen und Leute hören mir dazu und ich kann mit Musikern dieses Spiel spielen, das ich so gern spiele. Musiker meiner Wahl und sehr oft halt auch Musiker, die ich sehr bewundere oder mit denen ich, zu denen ich enge Beziehungen habe.
Und dieses Kindliche auch, was du früher gesagt hast.
Das Kindliche auch und auch das Probieren von Dingen, wo man nicht weiß, wie sie, man weiß ja nicht jedes Mal, wenn man einem Impuls nachgeht, wie es ausgeht. Kann ja auch, gibt ja auch sowas wie unter Anführungszeichen Fehler, die können auch, wenn man offen genug ist, was Tolles bewirken. Mhm. Je nachdem, wie man damit umgeht. Und ja, es gibt ja viele Leute, die alles andere lieber haben, als auf einer Bühne zu stehen. Und das Bild, das du benutzt hast vom Safe Space, ist was Schönes und das teile ich auch. Bin ich dankbar, dass ich das so erleben darf, weil ich glaube, das wurde auch schon in der Kindheit angelegt, weil wir halt schon früh gespielt haben und dieses Auftreten und dass die anderen zuhören, das war irgendwie schon, ja, das war schon als Kleinkind ist das schon passiert bei uns. Und sehr lange war die Familie als imaginäre Publikum für mich. Lange Jahre.
Meine Familie. Mit der ganzen Familie, der Vater, die
genau,
Brüder.
Genau, wo alle da sitzen und ich spiele.
Ich habe mir jetzt lustigerweise nochmal diesen 8mm-Film angeschaut, den du ja gemeinsam mit deinem Bruder, ja, Christian Muth, spielst. Anlässlich, glaube ich, das war der 20. Todestag eures Vaters.
Ich glaube, es war kurz nach dem Tod vom Vater, glaube ich.
Aber dann ist es rausgekommen, 2021, oder?
Die Platte, das Projekt ist schon wesentlich früher rausgekommen. Yeah. Ja. Das war ziemlich kurz nach seinem Tod.
Okay. Ja. Und der Film dazu, der ist dann aber erst...
Der Film dazu ist dann ein bisschen später entstanden. Zuerst gab es die Aufnahme, die Platte, wo wir, yeah, mit diesen Ausgangsstücken vom Chor meines Vaters eigene Musik gemacht haben, also als Hommage an ihn. Und dann hat der Schweizer Regisseur Zugang zum Super-8-Archiv von meiner Familie bekommen und dann hat eben zu diesen Stücken dann so Video oder Filme gemacht aus diesem Super-8-Material. Ja, das ist so die Zusammenfassung unserer musikalischen Heimat, ja, dieser Film.
Das ist ja wie schaust du dir das hin und wieder noch an, weil das ist ja doch irgendwie so eine heile Welt, die man da irgendwie sieht und wo... Also irgendwie so eine Lebensfreude auch irgendwie herrscht in der Familie und das Spielen halt ein großer Teil ist und was halt alles so eingefangen wurde in diesen schönen 8mm Bildern.
Das ist schön, dass du das so empfindest. Es ist einfach meine Kindheit und die hat natürlich nicht immer nur heitere Episoden gehabt und es ist natürlich auch so, dass mit diesem Super 8 Filmmaterial extrem sparsam umgegangen werden musste. Mhm. Das heißt, es wurden ja teuer und es wurden diese, mein Vater hat das alles gefilmt, das meiste, und diese Szenarien wurden auch durchaus inszeniert und wir tauchen ja immer in der Reihenfolge der Größe auf, ja, und ja, gehen, der Kleinste ist zuerst am Gipfel und bla bla bla. Und ja, es ist natürlich eine heile Welt, es ist aber auch eine sagen wir so, es ist schon auch eine Welt, wo eine gewisse Idee herrscht, die da abgebildet wird. Also es ist nicht die totale Freiheit und man musste sich sozusagen aus dieser Welt, die da abgebildet ist, auch mal selbst finden, um nicht einfach das weiterzumachen, was einem als gut vermittelt wurde. Ja, und das war unser Schritt in den Jazz und in die Improvisation und das Finden der eigenen Stimme und so weiter. Aber ich kann im Nachhinein sagen, dass unsere Familientreffen, die es noch immer mit viel mehr Menschen mittlerweile in Graz gibt. Das sind wirklich Anlässe, auf die sich alle freuen. Und da wird noch immer bis zum Abwinken gesungen. Und da haben meine Eltern schon einiges richtig gemacht, finde ich.
Mit allem. Das fällt dann auch wahrscheinlich auch leichter, das dann weiterzugeben auch, oder? Also selber, schätze ich mal, wenn man selber so erfahren hat.
Ja, wobei ich das auf eine ganz andere Art weitergebe, weil bei uns zu Hause war der Deal der, du darfst ein Instrument lernen und du kriegst das Instrument und du kriegst Stunden, aber du musst üben.
Das war Geige zuerst bei dir,
bei mir war das Geige, ja. Und wir wollten aber alle Instrument lernen und für uns, wir haben den Deal sofort unterschrieben. Es wurde nicht hinterfragt, aber man musste dann auch wirklich üben jeden Tag. Also die anderen Kinder, boom, Fußball spielen gehen und sagen, na, aber du musst jetzt die Stunde Geige üben. Und es ist nicht immer lustig gewesen, aber wir haben es nicht hinterfragt. Aber ich kann das meiner Tochter nicht, also ich bin eine andere Art von Vater und ich würde das nie sagen, du musst eine Stunde üben. Wir üben ein bisschen zusammen und ich versuche es so lustig wie möglich zu gestalten, aber es ist eine völlig andere Kultur der Vermittlung.
Spielt sie auch Gitarre?
Nein, sie spielt Geige.
Also auch Geige. Aber du bist ja dann zur Gitarre quasi abgebogen.
Genau, das war sozusagen ein Auflehnen gegen das Regime. Und ja, das war damals, als ich die Gitarre, die Geige verweigert habe, ich glaube, da war ich 12.
Okay.
Da war das schon eine große Aufruhr in der Familie. Und auch die gute und nette Lehrerin war auch ziemlich schockiert. Aber es war ein wichtiger Schritt. Und nachdem ich dann irgendwie die Gitarre gefunden habe und es klar war, dass ich mich da gut ausdrücken kann und dass da was weitergeht, da waren dann meine Eltern dann auch gleich mal wieder beruhigt. Aber das erste halbe Jahr so war, da haben sie große Sorgen um mich gehabt.
Jetzt heißt ja das neue, das aktuellste Album Tokio. Und ihr habt es ja als Trio mit Scott Colley und Brian Blade. Das ist das dritte Album jetzt, oder? Das ihr quasi gemeinsam macht. Und ihr habt es alle in Tokio aufgenommen, oder?
Zwei davon.
Ach so,
haben in Tokio aufgenommen.
Ah, okay.
Aber es gibt quasi... Oder drei.
Ich glaube, ich habe irgendwo drei gelesen.
Angular Blues in Tokio aufgenommen. Nein, das haben wir in Kalifornien aufgenommen. Das erste in Kalifornien und die zwei anderen in Tokio. Und das hat einfach den Grund, dass wir da immer wieder in einem Club spielen in Tokio, der sehr einladend ist und der tolles Publikum hat und wo man unter sehr guten Bedingungen spielen kann. Und da spielt man immer 6 Sets von Musik mit 6 verschiedenen Publikum.
Und hintereinander?
Ja, jeden Tag 2.
Ah, okay.
Und das hat man also nach einem Probetag und 3 Tagen Performance hat man also 6 Konzerte gespielt.
Okay.
Und das ist so wie, also da kommt man wahnsinnig rein in die Stücke und hat diesen...
Das Publikum Musik. Tauscht sich aus,
ja,
quasi.
Ja,
es
ist immer ein neues Publikum.
Ja.
Und da ist man... hat man die Stücke verinnerlicht und ist schon in so einem Flow und da wollte ich einfach immer dann direkt anschließend aufnehmen, damit das so lebendig ist, wenn man ins Studio geht.
Und spielt sie dann immer die gleichen Sets oder wird das dann frei?
Die Sets werden manchmal gemischt, aber ich bin eher so Creature of Habit, wenn mal ein Set funktioniert, lasse ich es oft so.
Mhm.
Und innerhalb der Stücke wird dann eher umgestellt oder improvisiert oder was anders gemacht. Aber die Setlist habe ich ganz gern, wenn sie mal funktioniert, gleich für eine ganze Tour oder für eine Periode.
Also es ist dann fast dieser Club, in dem ihr da spielt, wichtiger als die Stadt jetzt, Tokio, weil sie auch so titelgebend ist.
Ja, der Club ist wichtig und ich würde sagen, was vielleicht auch wichtig ist, ist diese ganze japanische Kultur des Zuhörens und und der Konzentration, der Aufmerksamkeit und das beflügelt. Deshalb spielen Musiker so gerne in Japan.
Wie kann man sich das vorstellen, wenn man das noch nicht erlebt hat?
Also das ist einmal so, dass der Veranstalter wirklich alles bedenkt und alles möglich macht, dass du auf der Bühne die besten Umstände zum Spielen hast. Das ist vorbildlich. Also da wird man abgeholt vom Flughafen und dann zeigen sie einem im Auto das Foto vom Setup von der Bühne und ob das alles so passt und ob man die Snare dann noch austauschen soll oder so. Und dann kommt man in den Club und die sind da für dich. Und dann spielt man das Konzert und man hat das Gefühl, das Publikum ist hundertprozentig konzentriert.
Ist das eine andere Wertschätzung gegenüber der Musik? Oder? Also nicht, dass es in Europa nicht die Wertschätzung dafür gibt oder in den USA oder so, aber vielleicht eine andere.
Ich habe das Gefühl, es ist eine Kultur der Aufmerksamkeit und der Gastfreundschaft. Die ist natürlich auch auf eine gewisse Art sehr strikt, aber es ist schon sehr tief. Mhm. Und das ist für einen Musiker auf der Bühne am Anfang beängstigend, weil es ist mucksmäuschenstill.
Das also, wollte ich jetzt gerade fragen, ob das nicht auch irgendwie irritierend vielleicht ist, wenn man so in der Auslage steht, ja, und also gar nicht irgendwie
am Anfang, gesprochen wird. Am ersten Konzert, wie ich das erste Mal in Japan gespielt habe, war das wirklich beängstigend. Ich dachte, oh Gott, das gefällt überhaupt niemandem hier. Aber diese vollkommene Aufmerksamkeit und dann auch, was natürlich auch inspirierend ist auf eine gewisse Art, ist, dass viele Zuhörer tatsächlich viele Alben von einem kennen oder auch von den Mitmusikern. Und da gibt es so diese Signiertische nachher und da bringen Leute Aufnahmen daher, die habe ich selber nicht mehr von mir. Irgendwelche, wo nur 500 Stück gedruckt worden sind oder und Wissen über gewisse Konzerte Bescheid, die ich selber schon vergessen habe. Und das ist ja auch, also das Gefühl einfach, abgesehen davon, dass es dem Ego schmeichelt, aber das Gefühl, dass die Arbeit dann doch so verfolgt wird, ist irgendwie motivierend. Mhm. Ah, da gibt's diese Leute und die warten auf mein nächstes Lied. Das ist toll.
Motiviert das auch zum Weitermachen
motiviert und
zum
absolut.
Weiterüben jeden Tag vielleicht
absolut,
auch.
Absolut.
Ja. Das ist ja auch interessant. Das Album beginnt ja, glaube ich, und endet ja mit einer Interpretation, oder also nicht mit Eigenkompositionen.
Ja.
Und dazwischen sind Eigenkompositionen von dir.
Genau.
War das so bewusst gewählt oder warum habt ihr euch das so gedacht?
Also die Reihenfolge hat Manfred Eicher von ECM gemacht. Und das ist etwas, was er wahnsinnig gut kann. Da hat er unglaubliche Hand dafür. Weil jede Reihenfolge ja wie eine vollkommen andere Platte erzeugt. Und so sind eben meine eigenen Stücke umrahmt von diesen Stücken zweier Helden. Der eine Keith Jarrett und dessen Musik ich wahnsinnig viel gehört habe und noch immer höre. Und der andere Paul Motion, mit dem ich Gott sei Dank viel spielen durfte und der für mich ganz ein wichtiger Musiker war und Lehrer auch. Also Lehrer im Sinne von neben ihm auf der Bühne stehen und zuhören. Mhm. Und so ist es umrahmt von diesen Ikonen, die natürlich auch für das Label ECM eine große Bedeutung haben. Keith Jarrett einerseits und Paul Motion hat auch wunderbare Sachen auf ECM gemacht. Und so hat man ja diese Spirits von diesen hochgeschätzten Kollegen da reinzuholen, war irgendwie ein schöner Akt.
Ist dir das auch wichtig, quasi, dass diese Geschichte, die in dieser Musik, sei es jetzt Folk, sei es jetzt Jazz, irgendwie weiter schwingt, in deiner Musik auch weiter lebt, quasi? Dass du das gar nicht dich abgrenzen willst, auch von alten Helden?
Das ist eine interessante Frage, da habe ich noch keine wirklich definitive Antwort. Aber ich kann nur sagen, dass wenn im Musikmachen die Schwingung oder die Erinnerung an andere Musiker auftaucht, ist das mittlerweile für mich ein freudiges Ereignis. Früher war es vielleicht, da habe ich dann zu viel nach jemandem geklungen. Und da habe ich mir vielleicht gedacht, oh, jetzt klinge ich schon wieder so wie der. Aber mittlerweile habe ich das so ein Vertrauen in die eigene Stimme, dass wenn das auftaucht, dann ist es so wie, jetzt ist der da, schön. Und ich grenze mich nicht bewusst ab. Und ich sehe mich auch in einem großen Zusammenhang von vielen, vielen Musikern, die ich gehört habe und auch vielen Musikern, mit denen ich gespielt habe, die alle einen großen Anteil an meiner eigenen Farbe haben. Und ich finde das auch was Schönes in der Jazzmusik, dass diese Linien, die so durchgehen, wer wen wie beeinflusst, so, das ist so nachvollziehbar, finde ich, in unserer Musik. Das gefällt mir sehr.
Man kann sich ja wahrscheinlich nie frei machen von diesen Einflüssen, oder die man irgendwie in den Jugendjahren gehört hat, die man in den 20ern, 30ern, 40ern gehört hat. Also das bleibt ja irgendwie, auch wenn man es jetzt ablehnen würde oder gar nicht versuchen würde, nicht. Also es würde trotzdem irgendwie...
Ich glaube, alles, was man mit Liebe und Aufmerksamkeit gehört hat, ist eingeflossen auf eine gewisse Art und Weise. Und manche Sachen natürlich extrem, die man hunderte und tausende Male gehört hat, bewusst. Und die Frage ist interessant, weil es gibt auch völlig andere Herangehensweisen von zum Beispiel Komponisten, für die es ganz schlimm wäre, wenn ihr Stück nach einem anderen Komponisten klingen könnte. Mhm. Ich glaube, dass wenn man sozusagen mit Konzentration seine eigene Musik betreibt, früher oder später die eigene Farbe und Persönlichkeit wie von selbst in den Vordergrund rückt und ins Zentrum. Das sage ich auch, versuche ich auch immer Studenten weiterzugeben. Mhm. Es gibt dann schon natürlich gewisse bewusste Entscheidungen, wenn man jetzt mal jahrelang sozusagen den Sound von wem anderen anprobiert hat, dass man dann irgendwann mal sagt, okay, jetzt mache ich gewisse Sachen nicht mehr. Das ist manchmal eine gute Entscheidung. Aber die Suche nach der Originalität wird oft missverstanden. Mhm. Da geht's weniger darum, um den Gedanken, dass man gewisse Sachen nicht macht, sondern es geht mehr darum, dass man mehr bei sich ist. Und das ist ein Prozess, der nicht in erster Linie intellektuell funktioniert.
Das ist dann vielleicht auch diese Suche nach dem eigenen Sound oder so, wie du jetzt klingst, ist das vielleicht auch etwas, was nie aufhören wird, wahrscheinlich dieser Prozess?
Das stimmt. Der hört nie auf, und die Suche auch nach einem, dieses Ideal des Klangs verändert sich ja auch über die Jahre.
Ja.
Und man kommt immer nur in die Nähe dieses Ideals. Und auf eine gewisse Art und Weise ist die Musik dann auch ein Spiegel von einem selbst. Deshalb will ich manchmal gar nicht so genau wissen, wie manche Sachen entstehen. Das ist das Problem des, wenn man Lehrender ist, dann muss man alles erklären. Und manchmal will man es nicht so genau wissen, weil man begibt sich dann manchmal in den Prozess des an der Musik Arbeitens fast so wie träumerisch oder intuitiv geleitet. Mhm. Gewisse Sachen entdeckt man auch nur auf solche Art und nicht durch Systeme oder Methoden. Ich habe auch viele Systeme und Methoden, aber großer Kern der Musik ist durch Systeme nicht zu erschließen. Und
das ist diese Magie, die irgendwie nicht erklärbar ist vielleicht, oder?
Ja, das stimmt. Also ich will es auch nicht mystifizieren oder irgendwie bewusst verschleiern, aber es ist so, dass eindeutig, wenn du zwei Pianisten hast, die den gleichen Dreiklang, den jeder Mensch spielen kann, auf dem selben Klavier, im selben Raum drücken, hast du zwei vollkommen verschiedene Musiken. Das ist irgendwie mysteriös,
ja.
Aber es ist Tatsache. Das heißt, wie kannst du den Klang durch die eigene Vorstellung verändern? Ein einziger Ton kann so viel beinhalten. Wenn wir das Beispiel von Miles nehmen, was da alles in einem einzigen Ton steckt, also abgesehen davon, in welchem musikalischen Zusammenhang oder in welchem Rhythmus der Ton erklingt, sondern einfach nur der Sound erzählt schon eine Geschichte. Mhm. Und das ist auch so ein Grundprinzip der Jazzmusik, dass eben jeder seinen Sound irgendwie sucht. Und du hörst einen Ton vom Keith und du weißt, es ist der Keith. Und so ist das mit allen großen Jazzmusikern. Da kennt man sofort am Klang.
Mhm.
Weil eben der Klang, das Ideal ist eben der individuelle Klang. Und ich glaube, in der Klassik gibt es doch mehr Versuche in der Ausbildung, eine gewisse Art von Klang zu machen, den jemand anderer schon macht. Oder oft auch dein Lehrer. Ne?
Mhm.
Und das halte ich für ein Missverständnis.
Mhm. Ich habe nur gesehen, dass du heuer im Sommer, glaube ich, auch in den USA gespielt hast.
Ja.
Und du hast ja, glaube ich, 15 Jahre in den USA gelebt, in Boston und New York. Wie ist das jetzt für dich? Also du wirst wahrscheinlich immer wieder dort spielen auch, aber mit diesen ganzen Entwicklungen auch, wie spürst du das? Das ist jetzt eine große Frage, aber spürst du das? Wie ist das für dich jetzt, wieder in die USA zu reisen, auch dort zu spielen?
Ja, also ich spüre natürlich im Gespräch mit Kollegen, die dort wohnen, wie sehr die besorgt sind und wie sehr viele auch damit spekulieren, auszureisen, woanders zu leben. Meine persönliche Erfahrung jetzt in New York war, dass New York nach wie vor den Spirit hat, den ich kenne, und dass natürlich sozusagen der Zusammenhalt in den Communities, die prinzipiell anders schwingen als jetzt das Regime dort, noch stärker ist. Mhm. Also für mich war es eine sehr positive Erfahrung, aber natürlich haben die Leute, die dort wohnen, schwerwiegende Zweifel und Probleme. Und die ganze Einwanderungspolitik, die da jetzt herrscht, hat natürlich dann in ein paar Jahren große, große Folgen.
Hm.
Weil es ist eine internationale Community und New York lebt davon, dass es eine Stadt der Einwanderer ist. Und wenn das jetzt immer mehr unterbunden wird, dann wird sich das Klima eindeutig ändern.
Das wird sich in weiterer Folge dann natürlich auch auf die Musik auswirken und auf die Clubs und auf die, wer spielt miteinander.
Absolut.
Wirst du noch einreisen und dort spielen?
Wirst du noch einreisen können, ja.
Ja.
Natürlich kann man sagen, dass in der Kunst gibt es dann natürlich Gegenbewegungen und umso konzentriertere Beiträge. So wie der Bernstein, der es einmal so schön formuliert hat. Anhand dessen machen wir unsere Musik noch genauer und nehmen quasi die Verantwortung unseres Musikmachens noch ernster. Ja, das ist eine Möglichkeit der Reaktion.
Mhm. Noch genauer hinschauen.
Noch genauer hinschauen, noch bewusster arbeiten. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es immer in einem politischen Kontext formuliert ist, aber die Reaktion darauf zu zeigen in der Kunst ist wichtig und passiert natürlich massiv schon.
Siehst du dann Musik auch irgendwie als Hoffnungsschimmer, also als doch quasi auch die Kunst, wo Menschen einfach zusammenkommen und auch wenn es nur für ein Konzert ist, Kraft schöpfen?
Absolut, absolut. Und Jazz kann nur funktionieren, wenn Leute sich tief zuhören und dem anderen das Beste wünschen. Sonst kann die Musik nichts werden. Das ist eine Musik, die auf Dialog basiert und auch darauf, das Fremde zu schätzen und zu feiern. Und auch das Unbekannte. Das ist unsere Musik. Und das halte ich schon für eine wichtige Metapher auch in unserer Zeit. Und insofern, um den Jazz mache ich immer keine Sorgen, weil quasi dieses Prinzip ist Teil unserer Kultur. Notwendiger Teil.
Das ist ein schöner Abschlusssatz, finde ich. Ich würde trotzdem gern dir noch ein paar ganz kurze Fragen stellen, gern mit kurzen Antworten, wenn sich das noch ausgeht.
Gut.
Und zwar, in welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Kopenhagen.
Welcher Film oder vielleicht auch Serie haben dich zuletzt verstört, positiv verstört, negativ verstört, wie auch immer?
Matchpoint.
Matchpoint. Ist das der?
Der Film, der in der Tenniswelt spielt, mit der Zendaya.
Ah, und ja. Habe ich noch nicht gesehen.
Guter Film.
Guter Film. Welches Buch kannst du uns gerade empfehlen?
Ich bin zum Teil so ein altmodischer Leser und lese so alte Meister oft. Und das will ich jetzt nicht unbedingt vorschlagen, weil es so belehrend wirkt. Aber die Odyssee.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Ave Verum von Mozart.
Und was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben?
Das ist mir ehrlich gesagt vollkommen unwichtig. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich diese Tätigkeit so genieße und mache mir überhaupt keine Sorgen, was da bleibt oder nicht. Ich will auf jeden Fall so alles aufräumen, bevor ich diese Dimension verlasse, dass nichts nachträglich rauskommen darf.
Und irgendwelche letzten Worte für heute?
Letzten Worte für heute. Jeder kann mehr beeinflussen, als er glaubt.
Das war der Musiker Wolfgang Mutspiel. Und falls ihr euch wundert, warum es diesmal so ein bisschen halliger ist, die Aufnahme, wir haben das in einem relativ großen Zimmer im Hotel Imperial in Wien aufgenommen. War auch für diesen Podcast eine Premiere. Ansonsten würde ich euch wirklich noch das aktuelle Album Tokio ans Herz legen. Irgendwie habe ich mir jetzt beim Durchhören gedacht, wir haben gar nicht so viel darüber gesprochen. Aber so ist das halt manchmal, wenn man sich verzettelt und vom einen ins andere kommt. Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt. Mein Name ist Philipp Dolle und ja, wenn ihr meinen Podcast Was soll das alles unterstützen wollt, dann lasst doch gerne einen Like da, empfehlt den Podcast gern weiter, teilt den Podcast gern in euren Stories oder erzählt euren Nachbarinnen und Nachbarn davon. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.